Liebe Fugis, es ist Samstag, der 13.12. und wir sind wieder zurück mit 4 aktuellen Themen. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Markus, ich habe mitgebracht, dass der Tech-Unternehmer und Milliardär Peter Thiel Antichrist-Vorlesungen gibt. Und ich habe die Pantone-Trendfarbe 2026 dabei und den Shitstorm, den diese Farbe ausgelöst hat. Markus, was hast du dabei?
Ja, ich werde über die EU-Strafe für die Plattform X sprechen und dann über die offiziellen deutschen Jahrescharts, und zwar die Top 10 der Single-Charts.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Die EU setzt klare Grenzen. Wer Demokratiekultur untergräbt, muss mit Folgen rechnen. Doch nun kontert auch die US-Seite, dass Regulierung selbst Strafmaßnahmen nach sich zieht. Regulierungsinitiativen zielen auf Transparenz, Verifikation und faire KI-Nutzung und belasten damit das Verhältnis zu den USA weiter. Ist das der Beginn einer verhärteten transatlantischen Regulierungsoffensive oder ein Schritt in Richtung eines dauerhaft belasteten Partnerschaftsmodells?
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Es geht also hier um die fundamentale regulatorische Auseinandersetzung zwischen der EU und den Vereinigten Staaten im digitalen Raum. Die EU setzt den Digital Service Act konsequent um, um Transparenz in Online-Werbung, klare Verifikationsregeln für Konten und demokratische Integrität zu schützen. Gleichzeitig sendet sie eine deutliche Gegenbotschaft an Plattformen wie X, die von Elon Musk betrieben wird, und an US-Akteure, die politische Diskurse beeinflussen und propagandistische Inhalte verbreiten. Die EU verteidigt oder möchte ihre Souveränität verteidigen und eine eigene Gegenmacht bilden, statt vor den Drohungen der USA und der großen Tech-Konzerne und Tech-Unternehmer einzuknicken. Die EU verknüpft dies mit geplanten Maßnahmen gegen weitere Tech-Giganten, zum Beispiel Google im Bereich KI und Urheberrecht, und sieht darin einen breiten Regulierungsdiskurs oder einen breiten Regulierungskurs, je nachdem, der globale Auswirkungen haben könnte. Zentrale Begriffe sind Demokratie schützen, Transparenz, Regulierung, Souveränität, transatlantische Spannungen, die das erzeugt, der Digital Service Act, Propaganda und Zensur. Auf der EU-Ebene würde der Druck auf Plattformen durch eine verstärkte Durchsetzung des Digital Service Act zunehmen. Höhere Anforderungen an Werbetransparenz, bessere Kennzeichnung von verifizierten Konten gegen Missbrauch, stärkere Prüfung von Inhalten und KI-Nutzung sowie mehr Transparenz rund um Algorithmen und Werbung. Politisch bedeuten die Schritte eine intensive transatlantische Debatte über Regulierung, Datennutzung und Souveränität. Es könnte zu neuen Handels- und Technologieabkommen kommen, die unter Druck geraten oder neu verhandelt werden müssen oder vielleicht auch komplett abbrechen. Strategisch stärkt Europa seine digitale Unabhängigkeit durch den Ausbau eigener Kapazitäten im Bereich wie Cloud-Dienste, KI-Standards und Datenschutz, um Abhängigkeiten von US-Plattformen zu verringern. Wirtschaftlich erhöhen sich Compliance-Kosten und der Anpassungsdruck für globale Plattform. Geschäftsmodelle könnten sich verändern und Anbieter könnten vermehrt in regulatorische Konformität investieren. Im demokratischen Diskurs verschiebt sich die Debatte stärker in Richtung Balance zwischen Meinungsfreiheit und Desinformationsbekämpfung, Transparenzpflichten und unabhängiger Prüfung von KI-Nutzung. Sicherheitspolitisch verknüpft sich der digitale Regulierungsrahmen mit geopolitischen Rivalitäten. Die Allianzen innerhalb der EU sowie Kooperationen mit anderen Regionen könnten hierbei gestärkt werden. Zivilgesellschaft, Medien und NGOs könnten vermehrt Transparenz und Offenlegungsforderungen von Werbebudgets, Finanzströmen und Algorithmustransparenz einfordern. Langfristig könnte Regulierung Innovation sowohl fördern, aber eben auch bremsen oder verhindern. Neue, verantwortungsvolle Geschäftsmodelle könnten entstehen. Gleichzeitig aber, und das ist wirklich sehr unentschieden gerade, in welche Richtung sich entwickelt, könnten extreme oder externe Regulierungsauflagen globale Standards beeinflussen. Naja, die Frage ist, handelt es sich hierbei eigentlich um einen Kampf David gegen Goliath, also USA gegen die EU? Ist es ein Kampf gegen Windmühlen oder ist es ein Kampf, der gewonnen werden kann in irgendeiner Hinsicht? Die Einschätzung ist gar nicht so einfach. Also die EU reagiert oder agiert aus demokratischer Rechtsordnung heraus und verteidigt klare Normen für Transparenz, Werbeverantwortung und Plattformverantwortung. In diesem Sinne kann man die EU natürlich als einen David betrachten, der gegen die mächtigen mächtigen US-Tech-Giganten kämpft, aber mit legitimen Mitteln wie Rechtsnormen, supranationalen Verfahren und grenzüberschreitenden Kooperationen. Diese Regulierung könnte weltweit als Vorbild dienen und langfristig Druck auf US-Plattformen ausüben. Zugleich stehen der EU erhebliche Hürden gegenüber, nämlich die wirtschaftliche Dominanz US-amerikanischer Unternehmen, komplette politische Uneinigkeit innerhalb der Union und der EU sowie Abhängigkeiten in Handel, Sicherheit und Technologie. Drohungen aus den USA, politische Spannungen und mögliche politische Gegenreaktionen könnten Regulierungsbemühungen erschweren, ist natürlich genau ein ganz großes Gewicht hier im Kampf um, naja, schaffen wir eine gemeinschaftliche Regulierung, sind wir eine Gegenmacht, haben wir überhaupt eine Möglichkeit, diese Entwicklungen zu beeinflussen im Sinne der EU, im Sinne von Demokratieförderung, Kritik an Monopolen etc. Ob der Weg erfolgreich ist, hängt von kohärenten Strategien, konsequenten Umsetzungen, starken Allianzen innerhalb und außerhalb Europas ab und der Fähigkeit, Rechtsnormen international glaubwürdig durchzusetzen. Meine Frage, Marc, an dich, wie bewertest du denn diese aktuellen transatlantischen Regulierungsschritte und wie belastet siehst du das Verhältnis in dieser Ebene zwischen den USA und der EU?
Markus, das ist eine große Frage. Ist es David gegen Goliath oder sind es die Gallier gegen die Römer? Das ist ja die Frage, wie wir uns als EU hier sehen, begreifen. Ich finde auch, diese Strafe ist Teil von einem großen ambivalenten Thema. Also grundlegend kann man, glaube ich, skeptisch sein gegenüber Internetregulierung, wenn es jetzt um moralische oder inhaltliches Kuratieren geht sozusagen. In dem Fall geht es ja aber gar nicht um Zensur, sondern finde ich total legitim, Eingriff, weil es um Transparenz und um Machtgefälle auch geht. Ich weiß nicht genau, also es kann natürlich das Feigenblatt sein, um eine belastete EU-USA-Verhältnis weiter zu verschärfen oder den Ton darin zu verschärfen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir natürlich momentan komplett digital abhängig. Also wir können jetzt zwar mit so einer Strafe beginnen, das ist vielleicht einer von ersten Schritten, sich dazu emanzipieren von großen US-Tech-Plattformen. Aber ehrlicherweise müssen wir uns viel, viel mehr trauen in Zukunft noch, wenn wir uns wirklich emanzipieren wollen von den US-Plattformen. Also Auflagen, Strafen, vielleicht echte wirtschaftliche Konsequenzen wagen, versuchen das irgendwie zu machen. Wir sehen es gerade in Australien, wo es zum ersten Mal jetzt passiert ist, dass Social Media für Minderjährige nicht mehr zugänglich ist. Es ist ab 16, ist jetzt dieser Tage gerade eingeführt worden sozusagen. Und das ist ja sozusagen eine erste Gegenwehr sozusagen. Überhaupt nicht durch Zensur, sondern einfach durch Zugangsbeschränkung. Das finde ich einen klugen ersten Weg dazu. Und ich denke, es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber einen, den wir über kurz oder lang, wir kommen gar nicht darum hin, den auch zu gehen, weil wir eigene Basistechnologien brauchen. Du hast es erwähnt, Cloud, Zahlungsinfrastruktur, öffentlich-rechtliche geförderte Alternativen und so weiter. Also ein ambivalentes Thema, aber ich glaube trotzdem ein wichtiger erster Schritt.
Absolut. Und die Frage ist auch immer bei all diesen Diskussionen, wie zieht die Bevölkerung mit oder wie ziehen die Bevölkerung in Europa mit? Das ist ein ganz entscheidender Schritt zu sagen, sehen wir das überhaupt ein, was hier politisch diskutiert wird? Sehen wir das auch so oder wollen wir einfach nur das haben, was wir immer haben? Also unsere sozialen Netzwerke, die Plattformen, die digitalen Services und so weiter. Und im Endeffekt arbeiten wir dann als BürgerInnen gegen eine politische Idee. Und wie werden wir auch involviert als BürgerInnen? Das ist ja auch immer so eine Frage, wie sehr ist die Stimme der Bevölkerung repräsentiert in diesen Formen auch von Handelsstreit, politischen Auseinandersetzungen. Die EU, es wird ja lange diskutiert, ist ein Abschaffungsmodell von oder Abschreibungsmodell von Donald Trump und so weiter. Und das sind alles immer sehr hochgejazzte Debatten, die fundamental wichtig sind, aber meistens ohne die Stimme der Bevölkerung entschieden werden, auch wenn wir natürlich unsere RepräsentantInnen uns vertreten und so weiter. Aber trotzdem finde ich da die Stimme der Bevölkerung, der Nutzerin zu wenig repräsentiert. Aber Marc, wenn wir schon transatlantisch sind, sollten wir doch weiter transatlantisch reisen heute, oder?
Klar, wir kommen vom Boden der Nahrungskette, wo wir nur Like oder Dislike drücken können, wobei Dislike gibt's ja gar nicht mehr, zu einem der Gipfel der Nahrungskette. Ich habe eine sowohl erschreckende als auch absurd komische Meldung mitgebracht. Eine von vielen, ich nehme die aus der Freitag vom 9.12. Peter Thiel, off the record, die geheimen Vorlesungen über den Antichrist im Wortlaut.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ich zitiere den Einstieg von der Freitag. Wer wissen will, wie der Tech-Investor Peter Thiel wirklich tickt, sollte seine Vorträge über den Antichristen lesen. eigentlich von der Öffentlichkeit ferngehalten, können wir hier sie dank des Guardian doch dokumentiert lesen. Worum geht's in diesem Artikel? Ich habe es gerade gesagt, das ist die deutsche Version sozusagen eines The Guardian-Gegenstücks der UK-Publikation. Und es geht darum, dass jemand diese geheimen Antichrist-Vorlesungen von Peter Thiel zusammengefasst hat und Mitschnitte davon an die Öffentlichkeit geraten sind. Was ist das für ein Setting? Was ist die Vorlesungsreihe? Das hat in San Francisco im Umfeld des Commonwealth Club hat das stattgefunden. Da gibt es eine vierteilige Lecture-Series zum Thema der Antichrist, jeweils circa 2 Stunden. Ticket hat dann irgendwie über $200 gekostet, war super schnell ausverkauft und es hieß eigentlich, dass diese Vorlesungen strict off the record sind. Kein Foto, kein Video, kein Audio. Mindestens eine Person hat was gepostet bzw. auch mitgeschnitten und der Guardian hat diese Aufnahmen von einer anonymen Teilnehmerin, Teilnehmer zugespielt bekommen. Thiels Sprecher haben die Authentizität bisher nicht bestritten, haben nur eine Aussage richtiggestellt oder korrigiert. Für alle, die sich jetzt natürlich fragen, wer ist Peter Thiel, worum geht's da? Den Namen haben wir wahrscheinlich schon mal gehört. Peter Thiel ist natürlich, ist von deutscher Herkunft, ist US-Staatsbürger, Tech-Investor, Milliardär. Er ist Co-Gründer von PayPal, hat mittlerweile Palantir, hat auch den VC Fund, den Founders Fund, ist früher Großinvestor bei Facebook. Also ein sehr, sehr einflussreicher, sehr reicher US-Amerikaner, paleolibertär eingestellt, rechtskonservativ eingestellt, Großspender für Donald Trump unter anderem auch gewesen. Und total relevant, deswegen wird in Talkshows, in Podcasts immer wieder diskutiert, weil er eben zum Beispiel mit Palantir, seiner Firma, hier direkt Überwachungs- und Migrationskontrollsysteme mitbetreibt. Also wichtige Person, und dass der mal snappt und so eine Antichrist-Vorlesung gibt, da muss man schon mal genauer hinschauen. Worum geht's denn? Das fragen wir uns jetzt alle. Also die Kurzform ist, dass er hinter diesen verschlossenen Türen wirklich so eine apokalyptische, religiös aufgeladene Erzählung verbreitet von globale Regulierung, Klimapolitik und internationalen Institutionen. Und das sind alles für ihn die Vorboten des Antichristen. Das ist auch die zentrale Narration von ihm. Der Antichrist ist gleich One World State. Also je globaler, globalisierter wir als ein One World State sozusagen funktionieren, umso mehr ist das für Peter Thiel der Antichrist. Er redet die ganze Zeit davon, dass es so ein bösen König oder Tyrannen, der in der Endzeit auftaucht und die globale Herrschaft aufbaut, das kündigt er irgendwie an. Und für ihn ist die Gegenwart schon eine Art Vorstufe zu diesem Weltuntergang. Es geht bei ihm gegen internationale Organisationen, wie zum Beispiel die UN, Internationaler Gerichtshof, aber auch Finanzinstitutionen. Die Klima- und Umweltbewegung ist für ihn ein Teil des Antichrist. Er näht da auch Leute wie Greta Thunberg zum Beispiel persönlich. Und die Regulierung von Technologie und vom Internet ist für ihn auch ein Vorboten des Antichrist natürlich. Und worum es ihm dabei wirklich geht, ist, dass er immer diese existenziellen Risiken thematisiert, Krieg, KI, Atomkrieg, Angst vor dem Armageddon. Und ihm geht es darum, dass aus dieser Angst heraus Menschen bereit sind, eine Weltregierung zu akzeptieren, den technologischen Fortschritt einzuschränken und um jeden Preis Frieden zu sichern. Für ihn ein sogenannter ungerechtfertigter Frieden, der auf Unterwerfung beruht sozusagen. Und er hat dann, wie gesagt, er baut diese spezifischen Feindbilder auf. Greta Thunberg habe ich gerade schon genannt. Es geht aber auch um den KI-Sicherheitsdenker Jutkowski oder den schwedischen Philosophen Nick Bostrom oder sowas. Das sind alles Leute, die sich mit KI oder auch mit ihm und ja seiner paleolibertären Welteinstellung kritisch auseinandersetzen. Die sind auf jeden Fall Teil des Antichristen gleich. Und da hat er natürlich die großen Leitthemen bei ihm. Es geht immer um Technologie, es geht natürlich auch um KI. Jeder, der sich so einem Tech-Utopismus in den Weg stellt, ist für ihn der Feind. Und ja, also das ist sozusagen die Kurzform dessen. Und das finde ich, finde ich extrem interessant. Wir müssen natürlich gucken, warum predigt er so. Also es ist ja wirklich so eine Art Hasspredigt über den Antichristen. Er ist total demokratieskeptisch. Er hat schon ein Essay geschrieben 2009. Da hat er schon drin beklagt, dass er irgendwie die Ausweitung des Wahlrechts, das ist natürlich alles ein Problem für seinen libertären Traum. Er treibt so einen apokalyptischen Tech-Diskurs voran. Er hat auch total Furcht vor so einem globalen Staat, vor Finanzregulierung, Klimapolitik, all dem. Und naja, für mich bleibt da die Frage, Markus, Also für mich gibt es irgendwie nur zwei Optionen, wenn ich mir das anhöre, was er da so verbreitet. Also entweder glaubt Peter Thiel das wirklich. Dann haben wir nochmal ein ganz anderes Problem. Einen der einflussreichsten Tech-Investoren der Welt, der irgendwie in der Gegenwart ernsthaft ja so ein apokalyptisches Freund-Feind-Schema liest. Weltregierung ist der Antichrist, die Regulierung ist dämonisch. Oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass er das Ganze strategisch nutzt. Dass er so eine Art Prediger-Performance hier in vor sich herträgt, um natürlich seinen rechtskonservativen paläolibertären Traum voranzutreiben. Gerade in den USA, wo es ja gerade eine neue rechte, auch christlich-konservative Großteil der Bevölkerung gibt, die natürlich bestimmt ihm dazuhören, aber das auch auf fruchtbaren Boden fällt. Deswegen, ich weiß nicht, ob er einfach komplett übergeschnappt ist oder richtig abgebrüht und diese Rolle spielt. Ich sehe auf jeden Fall Parallelen zu so früheren Momenten, wo religiöse oder pseudoreligiöse Narrative genutzt wurden, um dann eben wirtschaftliche, politische Interessen weiter voranzutreiben und auch unter dem Deckmantel zu tarnen. Für mich ist die Frage, Markus, wie schätzt du das ein und was würdest du sagen, ist denn heute ein kluger, kulturelles Gegennarrativ dazu?
Ja, ist super, super Beispiel. Vielleicht mal um einzusteigen. Religion war noch nie gut für die Menschheit. Und das zeigt sich einfach darin, dass du natürlich diese einfache Dichotomie hast zwischen, ja, das ist hier, ne, der Christ, der Antichrist, also hier, ne, Gott und der Antichrist. Und dann ist das Gut, das Böse, das Richtige, das Falsche. Binäre Oppositionen, die haben immer schon das Denken gelähmt, weil es immer nur eine Position gibt. Weil die Abweichung ist, der binären Opposition ist eben die andere Seite und umgekehrt. Also gut gibt es nicht, schlecht gibt es nicht ohne gut, richtig gibt es nicht ohne falsch und so weiter, ja. Gott gibt es nicht ohne den Teufel und so weiter. Und das sind alles so simple Narrative, wo man sagen muss, ich muss gar nicht selber nachdenken, ich muss gar nicht handeln, ich muss gar nicht entscheiden, es ist immer schon entschieden, ich muss halt nur sagen A oder B, Gott oder Antichrist. Und das funktioniert ganz gut, wenn du das Denken suspendierst in solchen Kategorien. Dann regieren die Gefühle. Und natürlich, wenn du eine Politik der Angst betreibst, die nicht nur Trump betreibt, die nicht nur die AfD betreibt, die eben auch er als Tech-Milliardär betreibt, ist einfach so, über Gefühle lenke ich euch zu Handlungen und dadurch zu vermeintlich selbstbestimmten Entscheidungen, die aber gar nicht so selbstbestimmt sind, weil die Leute haben Angst und sagen, okay, ich will mich irgendwo, Menschen neigen so oft dazu, sich gerne zu unterwerfen, sich zu orientieren, sich zu identifizieren, jemanden für sie handeln, denken, fühlen zu lassen. Man braucht anscheinend FührerInnenfiguren und so weiter. Das ist wie mit religiösen Sekten, das ist wie auch in politischen Kontexten. Und hier ist es ganz klar ein technologischer Neoliberalismus, der ein sehr, sehr krudes auch politisches Weltbild hat. Und da gibt es einfach nur Zustimmung, weil jede Form, die sagt, okay, ich habe zwar Macht über Kapital und das ist halt eben, wer das Geld hat, hat die Macht. Das ist ja auch nichts, was schlecht geworden ist als Einschätzung oder nicht mehr zutrifft. Der muss aber trotzdem für seine Macht Zustimmung bekommen, weil nur Kapital alleine ohne Zustimmung mit totalem Gegenwind und so weiter, dann würde man sozusagen in andere Handlungskontexte kommen. Auch wenn man so ein libertäre Wirtschaftsideologie verfolgt, noch der Neoliberalismus muss natürlich ultra flexibel sein, auch in seiner Macht Verfestigung, um eben in Macht zu bleiben. Und das sind so Mechanismen, die psychologisch versuchen, auf Menschen einzuwirken, ihnen keinen Ausweg zu lassen, sondern nur den Ausweg der totalen Katastrophe oder der totalen Befreiung. Es gibt nichts dazwischen, kein Mittelweg. Es gibt auch nicht zugelassen, wirklich andere Positionen. Das ist ja auch diese Härte, wenn man dann kritisiert, bekämpft und so weiter wird. Also auch da, man versucht eine demokratische Position, wie gerade in meinem Beispiel beschrieben, auf den Weg zu bringen und dann geht es einfach nur Regulierung, weil wir sind die größere Wirtschaftsmacht und wenn wir den Hahn zudrehen, dann steht der richtig doof da und so weiter. Also es funktioniert auf diesen Ebenen. Insofern ja, Guru auf der einen, aber vor allem erstmal Unternehmer, ein Angstunternehmer, der im Bereich Technologie unterwegs ist und christliche Metaphorik nutzt, um Einfluss auf die Leute zu haben. Und es ist super interessant und für mich immer wieder total erschreckend, dass gerade diese Momente einer politischen Theologie, ja, die wir haben und also die auch immer wieder gebracht wird, gerade im Kontext auch von diesen großen Machtsystemen. Das haben wir in den USA ganz stark, politische Theologie, bei Donald Trump haben wir das, also die ganze Macht der Evangelikalen, das haben wir auch in diesem, auch bei Elon Musk, auch in diesem Tech-Kontext, sieht man, dass man versucht eigentlich Gott auf Erden zu sein, die Religion auf Erden zu sein. Und hier Kapitalismus und Religion, das war immer schon zusammen. Das schon seit frühester Religionsgeschichte gehören Kapitalismus und Religion zusammen, also hier widerspiegelt und sozusagen eine Macht vergöttlichen möchte. Und das sehe ich daran, das ist Narzissmus, das ist grandiose Selbstüberschreibung, aber es ist aber auch Realismus im Sinne, das ist halt immer so gewesen, das ist halt machbar, das ist umsetzbar und so sichern wir unsere Macht. So würde ich das einschätzen. Peter Thiel, was ihn treibt, das interessiert mich nicht, können wir von außen nicht sagen, ob er jetzt als Person. Nein, du weißt, was ich meine. Und das brauchen wir auch gar nicht, weil das, was er inszeniert, diese Figur, die er inszeniert, reicht schon völlig aus für die Analyse. Also das wäre so meine Einschätzung dazu.
Markus, jetzt hast du mir schon eine schöne Brücke gebaut. Du hast einen Satz gesagt, der klingt schon wie ein deutscher Chart-Hit. Hier regieren die Gefühle. Mein Lieber, wir kommen vom apokalyptischen Prediger, ich würde sagen, zu den Top 10 Geboten der Charts. Du blickst mit uns in die deutschen Single-Charts 2025.
Jawohl. Liebe Fugis, lieber Bruder Marc, wir schauen uns die offiziellen deutschen Jahrescharts an. Hier die Single-Charts und davon die Top 10. Die ist am 8.12. veröffentlicht worden, also am Montag. Und wir fragen uns, was sagt die Top 10 der Single-Charts uns über Deutschland?
Mehr als Musik. Pop.
Marc, wenn du ein Möbelstück wärst, was wärst du denn dann gerne? Sag doch mal.
Ja, Markus, ich fänd's total geil, wenn ich einfach eine Lampe aus den 70er Jahren wäre. Dann könnte ich nämlich meine Songwriter-Schwafelei mit so einem verspäteten Techno-Einstieg kombinieren.
Also Marc, du könntest Songwriter werden. Also, liebe Fugis, ihr wisst, Eumara, der Wackelkontakt, ja, ist Top 1 Singlecharts Deutschland und damit seit 40 Jahren zum ersten Mal ein bayerischer Song auf der Nummer 1 der deutschen Single-Charts. Es geht um Absurditäten, es geht um Gefühle, es geht um internationale Kooperationen und es geht aber auch um viel Drehen um sich selbst. Das sind sozusagen die Gegenstände, das sind die Themen der Jahrescharts und das ist ganz interessant, wenn ich mit meinen Studierenden rede, also mit den Musikstudierenden rede, verschiedenen Musikstudiengänge, in denen ich unterrichte, sagen mir alle eindeutig, an den Charts ist ihnen eigentlich völlig egal, das ist völlig Wumpe. Das ist auch so ein Maßstab, der immer sehr ambivalent zu nehmen ist. Man kann sich sehr viele Streams kaufen. Das hat eigentlich nicht so ein Bezug zu ihrer Musiknutzung, zu ihrem Musikerleben. Manche sagen, es spiegelt auch nicht wirklich so die Breite des musikalischen Geschehens wider. Aber es ist ein Mechanismus. Auf der anderen Seite, das muss man immer dazu sagen, der Erfolg messbar macht, der sagt, das sind Trends, also Trends entstehen dadurch. Menschen hören das ja auch, das ist ja nicht vollkommen fiktionalisiert, sondern das sind ja, die Charts bilden ja die meistverkauftesten und die meistgestreamtesten Singles und Alben des Jahres wieder so. Und die zur Geschichte der Popmusik gehört es immer schon, Listen zu bilden, Listenphänomene aufzubauen, im Positiven wie im Negativen. Ihr kennt vielleicht High Fidelity, diesen großartigen Roman von Nick Hornby, in dem Rob, der Plattenbesitzer, immer in so Listen denkt, die 10 Top 10 der Schlussmach-Songs, die Top 10 ne, der Glückssongs, die Top 10 zum Tod und so weiter. Pop lebt von Listen, also von einer sportiven Bewertung. Wer ist auf 1, wer ist auf 2, wer ist auf 3? Das gehört irgendwie zur Popmusikkultur dazu. Seit es, also ganz früh schon in den 50ern fängt das an und so. In Deutschland haben wir das auch. Und es sagt etwas aus, also über das, was ist vielleicht der Massengeschmack, was ist sozusagen eine Haltung, ist es Eskapismus, ist es einfach so eine Verstärkung von einem eigenen Lebensgefühl, was haben wir da? Naja, wir haben dann unterschiedliche Themen, ich will euch nur mal ein bisschen was, ein paar Sätze zu den Top Ten sagen. Eumara, der bayerische Liedermacher, Eumara übrigens, Marc, weißt du, wofür Eumara steht? Das ist der Almerer, also jemand, der von der Alm kommt. Und genau, und der hat halt diesen, also das ist halt zum Nummer 1 geworden, weil es vor allem so ein Après-Ski-Faschings-Hit war, der irgendwie komplett verbreitet war. Das war sozusagen die freundliche Variante von Layla, die nicht sexistische Variante von Layla, über die wir ja auch gesprochen haben. Und dann geht es um Wortwitze, um Metaphern. Das ist ein Party-Hit und soll so ein bisschen über die Absurdität des modernen Lebens erzählen. Ob man das dann so, naja, so liest oder nicht liest, ist egal. Auf jeden Fall ist er abgefeiert worden in größtem Maße und lebt halt über die Absurdität, lebt über dieses Feierpotenzial, das auch mit 2 bis 3 Promille, also im Schwerst Betrunkenheit, da auch noch vermeintlich mitsingen kannst. Das Problem daran ist nur dabei bei Eumara, der Text ist zu komplex für 2 bis 3 Promille, aber das Thema ist dann da. 2 ist Rosé und Bruno Mars mit APT. Oder Abbott Apartment steht es dafür. Und das ist so eine Sex-Anbahnungsnummer. Rosé ist die neuseeländische K-Pop-Artist. Bruno Mars ist einer der erfolgreichsten R&B-Artists aus den USA. Und es geht letztlich darum, also APT steht für Apartment und oder Apatou, soll es darum gehen, also eine Frau, also sich weiblich lesende Person, möchte die Aufmerksamkeit des Mannes haben, um eine gute Nacht zu verbringen. Der Mann möchte die Aufmerksamkeit der Frau haben, man flirtet, also er tanzt, sie ist sehr offensiv und ist ein sehr grelles Video, eine sehr schnelle Abtempo-Nummer, eine Party-Nummer, das ist so das Thema. Also Anbahnung von nahe Verhältnissen oder einer guten Zeit in der Nacht, bei einer rauschenden Nacht. Das ganze Gegenteil auf drei, Zartmann, Tau mich auf, das ist sozusagen ein Generationsbild, ein Zeitgeist-Lied, also man ist emotional eingefroren, weil man Angst vor Gefühlen hat, Angst vor Schmerz, Angst vor Enttäuschung hat, man wünscht sich jemanden, der einen auftaucht, also Nähe, Liebe und so weiter, Geborgenheit, aber man weiß halt nicht, ob man das machen kann, weil man schon so tief gefallen ist. Und auf der anderen Seite ist aber dieses klassische Tinder-Generation-Thema, naja, dann kommt die Nacht und in der Nacht weiß man, ob man nicht noch jemand Besseres findet. Also ob man dann abgelenkt wird und so weiter. Und dann lieber doch so der Eiszapfen sein. Diese Nummer ist von Kaffer übrigens geschrieben worden, der aus Duisburg kommt. Wie ihr wisst, bin ich ja sozusagen auch für eine Hälfte in Duisburg verwurzelt und insofern ganz lustig, der hat auch das ganze Album von Zartmann geschrieben. Zartmann steht für eine bestimmte Bubble an Singer-Songwritern, die wir gerade haben, die wirklich auch mit diesen Herztönen, mit diesen Ambivalenz- oder Ambiguitätssongs ganz viel Aufmerksamkeit erzeugt, also wirklich eine Bubble erreicht. Für Platz 4 ist Alex Warren, Ordinary, und da geht's halt um diesen Liebeslied an seine Frau und das Fest dieser außergewöhnlichen Liebe. Und man nimmt diese Liebe immer für alltäglich hin, aber es ist eigentlich das, was dem Leben Wert und Qualität und so weiter gibt. Klassisches Liebeslied. Nummer 5, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist die Band aus K-Pop Demon Hunters mit ihrem Song Golden. Und das ist eine Empowerment-Nummer. So, ich habe das Gefühl des Verlorenseins. Ich bin Außenseiter in, es geht um Selbstfindung, Zusammengehörigkeit, Stärke auch, wenn andere einen schwach machen wollen, Stärke in Momenten, wenn man missverstanden wird. Wie schaffe ich Selbstakzeptanz und so weiter? Wie schaffe ich Zusammenhalt und Kraft, über sich hinauszuwachsen? Klassische Empowerment-Nummer. Ein ungewöhnlicher Song in der Top 10 ist Nummer 6, Linkin Park, The Emptiness Machine. Und da geht es um ein sehr sozialkritisches Thema, nämlich die Ausbeutungsverhältnisse unserer Gesellschaft, also toxische Arbeitsverhältnisse, daraus folgend Erschöpfung, Burnout, Manipulation, Leere. Also die Gesellschaft und die neoliberale Gesellschaft erzeugt, ist eine Maschine der Leere, die uns aussaugt, die uns kaputt macht, falsche Versprechen gibt und so weiter und von der wir nur enttäuscht werden können. Und was zurückbleibt, sind Wut, Angst und Desillusionierung. Also eine sehr ungewöhnliche Nummer für die anderen Songs oder in der Reihe der anderen Songs. Jevek mit Akon ist 7 und das ist halt wieder eine heiße Partynacht mit viel Musik, Tanz, Leidenschaft, in der der Rapper eine Frau um sich hat, die seinen Lebensstil feiert und mit ihm im Club feiern will. Wobei er die Atmosphäre mit der Hitze von Los Angeles und San Diego vergleicht und den Songtitel als eine Hommage an den berühmten Künstler Akon nutzt. Also da geht's um Luxus, teure Drinks, sexuell aufgeladene Stimmung. Gracie Abrams, That's So True, auch eine Herzschmerz, Eifersuchtsnummer, Konkurrenznummer, da gibt's jemand anders und eigentlich, will ich doch, also ein Ex-Partner und ich bin doch eigentlich deine Partnerin. Wir haben uns zwar getrennt, aber was willst du mit ihr und so weiter. Also eine ganz klassische Nummer, dem Ex sozusagen zu sagen, okay, ich finde das doof, was da läuft, ich bin's doch eigentlich und so weiter. Also eben nachzutrauern, traurig zu sein. Dann gibt's with the MC, Bees and Honey, Show Me Love. Und da geht's wiederum das gleiche Thema, Sehnsucht nach emotionaler Echtheit, Verbundenheit, Intimität und nicht nach materiellem Reichtum und oberflächlichen Dingen. Abgeschlossen mit alles mit Lola Young, Messi, und auch da geht's wieder um Gefühle, nämlich das Gefühl in einer Beziehung und im Leben nie perfekt sein zu können, weil die Erwartungen von anderen PartnerInnen, Eltern ständig wechseln und man sich verliert, aber letztlich lernt, das eigene Chaos zu akzeptieren und daraus eine Stärke zu ziehen. Das ist eine Hymne eben auf Unperfektheit und Selbstakzeptanz. So, also wir sehen, letztlich ist das Themenspektrum der Songs sehr, sehr überschaubar. Es geht um Beziehungen, ne, ganz weit vorne, positiv und enttäuschte. Es geht um das Kreisen um sich selbst, also wirklich Was Moment, ja, ich, Selbstfindung, Self-Empowerment, Self-Care, da gibt's eine Party-Nummer und eine, ja, eine Sex-Anbahnungsnummer und das war's. Also das sind eigentlich die grundlegenden Themen, die wir hier finden. Musikalisch geht das von einer Pop-Nummer zu einem Après-Ski-Hit, dann hast du ein bisschen so K-Pop, R&B, so eine Pop-Nummer, es hat eine, naja, keine Diversität, es sind ein paar Genres, die eben angesagt sind, werden miteinander verbunden. Naja, und ich frage mich dann so, was sagt uns das eigentlich über die Gesellschaft aus? Und das würde ich auch dich gleich fragen, Marc, nur zwei, drei vielleicht Gedanken dazu. Also wir finden einfach wiederholte Betonung von Beziehungs- und Individualthemen. Und wir haben aber eigentlich keine, bis auf Emptiness Machine von Linkin Park, keine wirklich gesellschaftlichen Themen, die auch relevant sind. Sowas wie Migration, Bildung, Umwelt, eine soziale Ungleichheit und so weiter, Gender Politics. Also all das findet überhaupt nicht in den Charts statt. Also ist das hier ein Moment einer Eskapismus, eine Gesellschaft, die vor Krisen von Krisen erschüttert wird und einfach vor sich selbst fliehen will. Was haben wir da vor uns? Und es gibt auch kaum unterschiedliche Lebensrealitäten, was so Alter angeht, soziale Schicht angeht und so weiter. Also es ist auch sehr relativ gemainstreamt und so, naja, diese Themen treffen alle zu, auf alle zu, aber das ist dann auch so, naja, auch wenn ein Thema wie Liebe, Beziehung, Sex auf alle zutrifft, gibt es natürlich unfassbar viele Unterschiede und das könnte ja eigentlich auch Songwriting und Positionen beeinflussen, aber wir haben relativ simple Songs, simpel in der Musik, simpel im Text, wiederholend überschaubar. Man könnte auch aus diesen ganzen Beziehungs- und Love-Songs einen Song machen, letztendlich, oder irgendwie so ein Hitmix, ja, dann sowas halt. Also das ist sehr, sehr eng und sehr überschaubar. Also das heißt, ich finde das nicht sehr originell, ich finde das nicht sehr kreativ, aber es scheint ja, wenn man die offiziellen deutschen Musikcharts als Messinstrument ernst nimmt und akzeptiert, eine sehr, sehr enge Welt, in der sich sozusagen mindestens in der Top 10, bleiben wir bei der Top 10, sozusagen der Mainstream in Deutschland widerspiegelt. Marc, was sagt uns das über Vorlieben, Trends und Stimmungen in der Gesellschaft? Wie hast du das gehört, gelesen? Ich weiß, du hörst diese Charts ja regelmäßig. Du hast sie jetzt auch zwei Tage nonstop gehört und du bist halt eben auch ein ganz heißer Eumara-Fan. Ich weiß auch, und wenn du traurig bist, hörst du Zartmann. Also, was sagt uns das, Marc? Klär uns mal auf.
Ich weiß nicht, ob ich wirklich zur Aufklärung helfen kann. Ich habe mich dem Zeitgeist nie weniger verbunden gefühlt, als wenn ich diese Charts mir durchhöre. Ich habe mir das auch angeguckt. Zwei kurze Bemerkungen. Du hast schon eingangs gefragt mit dem Möbelstück. Ich bin wirklich komplett entsetzt, dass so ein Poetry Slam, der gerne ins Berghain will, auf Platz 1 da rumdümpelt. Oder auch so ein Schlager mit Tanzcafé-Rhythmus mit Fremdscham-Garantie von Zartmann dann den Platz 3 macht. Aber also ich verachte die Musik nicht, weil die erfolgreich ist. Charts, ungenommen, alles super. Also ich halte von der Musik wirklich sehr wenig, weil die unfassbar risikolos ist. Und das ist kein Soundtrack, den wir gerade für eine Gesellschaft im Umbruch brauchen, für Zeiten, die nach Haltung schreien, die Perspektiven aufmachen müssen, Sachen, in der, ich nehme jetzt auch Popmusik mal in die Kunst mit rein, was verhandeln müssen, was irgendwie gerade wichtig ist und was Leute umtreibt, was wir hier irgendwie wiederfinden, ist so eine Art musikalische Beruhigungstablette. Das ist belanglos, das ist austauschbar. Vielleicht ist es genau deswegen in den Charts, das weiß ich nicht genau. Es gibt ja, wenn wir die Top 100 anschauen, wie mit Linkin Park, doch so ein paar Künstler, die stilistisch ausbrechen, die inhaltlich mal ausbrechen. Für mich ist das aber irgendwie popkulturell überhaupt nicht relevant. Also es hat jetzt keine Qualität jenseits von der Stream-Quantität, was es in die Charts bringt, das ist irgendwie Mainstream-Pop total im abgesicherten Modus, keine Reibung, kein Warum eigentlich und kein Fünkchen Mut und dann hört es eben auf, irgendwie ein künstlerischer Ausdruck zu sein, dann ist es irgendwie konsumierbare Ware.
Absolut, also sehe ich genauso. Ich finde es aber interessant, nochmal da auch zu sehen, dass ja welche Motivlagen dahinter stecken könnten. Das können wir jetzt gar nicht so beantworten, weil dafür müsste man so mal in eine Umfragesituation gehen, das mal empirisch einzuholen und so. Weil das wäre auch nochmal interessant, also sozusagen die Psychologie der Charts. Da gibt es relativ wenig zu. Das ist natürlich auch klar, es ist ein hohen Wechsel und so weiter. Aber da spekulieren wir gar nicht. Ich glaube, wir werden jetzt konkreter und kommen von dem Gefühlschaos, dem hin und her gerissen sein, von der Alm auf den Boden der Tatsachen zurück, nämlich in die Philosophie der Farben mit Marc Thaddäus Süß.
So ist es, Markus Fugis. Wir tanzen nicht mehr auf der Après-Ski-Hütte, sondern wir werden Cloud Dancer. Cloud Dancer, so betitelt nämlich Pantone die Trendfarbe, die prognostizierte Trendfarbe für 2026. Ich zitiere den Text vom 9.12. aus der Monopol von Leonie Wessel, der Ton der Kapitulation. Das Pantone-Institut hat mit seiner Farbe des Jahres 2026 einen Sturm ausgelöst. Ausgerechnet der Weißton Cloud Dancer soll für Neubeginn stehen. Diese PR-Entscheidung sendet ein gefährliches Signal im aktuellen politischen Klima.
Die neuesten Trends, Innovationen und Aufreger. Design.
Pantone hat die Farbe des Jahres 2026 verkündet und es ist ein Weißton namens Cloud Dancer, habe ich gerade schon erzählt. Offiziell steht diese Farbe laut Pantone für Ruhe, Stille, Reflexion, Entspannung und Neubeginn, sinnbildlich sozusagen als leere Leinwand, auf der wir im nächsten Jahr neu anfangen können. Die Autorin Leonie Wessel von Monopol dreht das ganze Narrativ aber um. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Deswegen habe ich den Artikel mitgebracht. Die Farbe ist nämlich nicht neutral. Sie sei, ich zitiere, der Ton der Kapitulation. Ihre Kernpunkte sind zum einen, dass es natürlich um Ragebait geht bei Pantone, also ganz bewusst als Teil des Marketings eine Farbe nimmt, die Empörung auslösen soll, um Reichweite zu generieren, um Klicks zu generieren. Und das passt natürlich zur realen Wahl von Ragebait als Oxford Word of the Year 2025 ganz gut. In dem Kontext muss man sagen, dass Pantone natürlich eine riesen Marketingmaschine ist. Das geht jetzt hier nicht nur um ein Farbsystem. Pantone selber hat natürlich ein profitables Lizenzbusiness. Die setzen sozusagen Farbstandards, machen digitale Lizenzen, Kooperationen mit Marken von Knete bis Sofas. Das kann man sich so vorstellen, wenn man nicht aus der Designwelt kommt, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal einen senfgelben Pullover anhabe und der wird fotografiert, kann ich mit Pantone-Farben sicherstellen, dass der überall in der gleichen Farbe wiedergegeben wird, als ein Beispiel. Was formuliert sie jetzt als Kritik noch, was ich sehr wichtig finde im Kern? Es gibt natürlich Kritik an dieser Prognosepose sozusagen. Also Pantone will natürlich Trends vorhersagen. In Wahrheit, so die Autorin, und da würde ich mich anschließen, geht es hier eher um einen Status quo. Es geht hier um Weißton, um Minimalismus, so eine Art Clean Girl Ästhetik, die sowieso jetzt auch gerade schon in ist und ja diesen Trend von diesem auch ins nächste Jahr noch ziehen will. Und da steckt natürlich dann auch eine Konsumkritik dahinter. Pantone natürlich als kommerzielle Firma, die auch mit dieser Trendfarbe einfach eine globale Konsummenge maximieren will sozusagen. Die Kritik teilt auch die Online-Community. Es gibt Meme-Accounts, die Cloud Dancer so als generisches Mittelklasse-Lifestyle-Farbe identifizieren. Weißes Hemd, Duftkerze, Weißwein. Es gab einen guten Kommentar nach dem Motto weiße Wandfarbe als Farbe des Jahres. Groundbreaking, ganz zynisch natürlich. Da muss man sagen, dass die Farben im Vorjahr auch schon belächelt wurden. Da gab es sowas wie Peach Fuzz und Mocha Mousse. Das sind alles ganz, ich sag mal, harmlose, pastellige Töne sozusagen. Und dann formuliert sie als letztes den vielleicht wichtigsten Kritikpunkt oder den interessantesten, finde ich, in dem Kontext hier, nämlich, dass es eine politische Lesart dieser Farbe gibt. Weiß als Farbe in Zeiten von White Nationalism. Also 2025 ist geprägt von Erfolgen der Rechtspopulisten, von weißnationalistischen Erzählungen. Und hier klingt sie sich als Monopolautorin sozusagen mit ein. Nicht nur sie, sondern natürlich gibt es auch schwarze und queere Stimmen, die Cloud Dancer als very MAGA, in Anspielung auf die Trump-Bewegung, sehen zum Beispiel. Oder die Formulierung Pantone Deaf macht die Runde, also so als Farbton-Taubheit. Die Pantone-Vertreterin selbst wehrt sich dagegen. Die Sprecherin sagt, die Hauttöne hätten überhaupt keine Rolle gespielt. Es gibt bei anderen auch schon diese Vorwürfe, aber sie sehen das überhaupt nicht so und fühlen sich da überhaupt gar nicht in diesem Kontext angesprochen. Die Monopolautorin hält dagegen, 2025 kann man sich mit einem weißen Farbton nicht mehr glaubhaft dumm stellen, wenn White Supremacy und weißer Nationalismus eben dauerhaft offen verhandelt werden. Und das ist, glaube ich, auch der spannende Punkt hierbei oder die Frage, wie kann man so eine Farbe lesen 2025, vor allen Dingen als, naja, Pantone ist ja jetzt nicht irgendjemand, der sich über so eine Farbe entscheidet, so, sondern das ist ja im Welt von Design, Interior Design, Gestaltung, Kleidung, Accessoires und so natürlich eine sehr wichtige, ausschlaggebende Richtung, in die das geht, wenn die eine Farbe des Jahres geben. Und deswegen finde ich auch die Designkritik sozusagen, mit der ich mich da anschließen kann, ist, dass das eben inhaltlich total schwach gedacht ist, sich als jemand wie Pantone nicht mit möglichen Konsequenzen von so einer Farbwahl auseinanderzusetzen und natürlich politisch extrem schwierig auf so einer prominenten Bühne dann unreflektiert die Farbe Weiß abzufeiern, ist in den Zeiten einfach schwierig. Deswegen ist die Frage, wie ordnen wir Pantone ein? Sind sie Seismograph? Also wollen sie wirklich vorangehen und sagen, was ist vielleicht eine Trendfarbe der Zukunft? Oder sind sie eben irgendwie nur das Echo von einer Farbe, die jetzt irgendwie schon trendy ist? Und als zweites natürlich, Neutralität ist nie neutral. Auch hier wird die Farbe Weiß als neutral etikettiert, als Hintergrund. Aber selbstverständlich ist die Farbe heute kulturell total aufgeladen. Da geht es nicht nur um Themen wie White Supremacy und Ähnliches. Da geht es auch um ganz andere Sachen wie Perfektionismus, Reinheit, Unschuld. Jede Farbe ist inhaltlich total aufgeladen und damit muss man sich auseinandersetzen irgendwie. Und das bringt mich einfach zu der abschließenden Frage, wie sollen wir denn diesen Trend oder überhaupt Trends irgendwie bewerten? Wer profitiert davon? Wie ist der Kontext jenseits von Farbpsychologien oder so? Und wie nimmt man auch den eigenen Gestaltungsauftrag ernst? Und natürlich wollen wir hier auch immer optimistisch bleiben oder zumindest positive Vorschläge machen oder überhaupt Vorschläge. Was hätte man machen können? Ich finde, man müsste kontextsensibler kommunizieren, gerade wenn man wie Pantone so ein großer Player ist, so eine wichtige Stimme. Es ist überhaupt nicht klar, wie sie zu dieser Farbe gekommen sind. Die Wahl ist nicht irgendwie nachvollziehbar. Die Frage ist, haben sie irgendwie auch Partizipation da mitspielen lassen? Also hatten sie irgendwie diverse Stimmen in der Jury, im Gremium? Wie haben die dazu abgestimmt? Also gibt es überhaupt Transparenz in diesem Auswahlprozess? Abschließend, Markus, an dich, du als Cloud Dancer, an dich die Frage: Funktionieren Trendfarben denn als politisches Symptom oder wie liest du diese Debatte?
Boah, das ist ein komplexes Thema. Also ich finde, die vorgebrachte Kritik und Perspektive kann ich völlig nachvollziehen, finde die auch natürlich berechtigt in sich. Reflexen waren. Mich würde jetzt mal interessieren, ich weiß zu wenig, wie kommt Pantone auf diese Wahl? Was waren vorher die Töne als Trendtöne, Trendfarben, die sie gewählt haben? Ich wäre gerne in einen Entscheidungsprozess involviert. Ich wäre gerne, was sind da die Momente? Und auch so die Frage, wie viel repräsentiert das? Denn ich glaube, dass schon Weiß ist eine auch dominierende Farbe in Haushalten sehr oft. Und also ist das darauf in Bezug genommen? Es gibt ja auch als Figur sozusagen im kritischen Diskurs das sogenannte Vanilla Girl, sozusagen auch die Farbe Weiß eine Rolle spielt. Es gibt Partys, wo man sich ganz weiß anzieht. Also in welchen Verhältnissen steht das? Und worauf zielt Kritik? Wenn du eine Trendfarbe Weiß in Zeiten, in denen wir leben, finde ich die Kritik, die vorgebracht worden ist vom Monopol und von dir, komplett nachvollziehbar. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen und unterschreiben. Es ist eine sehr schlechte Kampagne gewesen von Pantone. Und auch immer nur zu sagen, so, wir haben damit nichts zu tun, das hat bei uns keine Rolle gespielt und so weiter, ist extrem schwach. Da muss man eben, wie du sagst, sozial bewusst sein. Aber ich finde, eine Politisierung des Farbspektrums ist immer für mich mit riesen Fragezeichen versehen, weil, mein Gott, die FDP hat sich gelb ausgesucht, die AfD hat blau, dann hast du dann das. Und ist jetzt die Konsequenz, dass ich trage jetzt heute einen gelben Rolli, nur habe ich mit der FDP politisch gar nichts zu tun, aber kann ich jetzt keinen gelben Rolli tragen und so weiter. Also ich frage mich, wohin eine Politisierung von Wirklichkeit, von objektiver Wirklichkeit, also gegenständlicher Wirklichkeit, von ästhetischer Wirklichkeit und so weiter, politisch tragfähig ist und politisch relevant ist und wo es einfach eine Überhitzung eines Diskurses, der fundamental wichtig ist, der auch also genau an die Schmerzpunkte unserer Gegenwart berührt, ob sie dann einfach überjazzed wird und sich auch selber dadurch etwas entleert, wenn sozusagen hier ein ästhetisches Moment komplett unter der Wahrnehmung von Politik Kritik gelesen wird. Dass diese Lesart nicht falsch ist und dass sie auch große Berechtigung hat, das ist klar. Aber kann man jeden Moment einer Ästhetik immer so hart politisch aufladen, dass man sozusagen seinen politischen Diskurs nicht schädigt, sondern einfach dann sagt so, naja gut, dann brauchen wir gar nicht mehr zu argumentieren, dann müssen wir Dinge rausstreichen, dann sind sie einfach nicht mehr möglich. Und das kann es ja auch nicht sein, weil ein politischer Diskurs, natürlich Faschismus, sind wir uns einig, ja, White Supremacy und so weiter, sind wir uns einig, aber ja, wie tragfähig ist das und wie sehr konturiert oder verfleddert man ein politisches Projekt? Liebe Fugis, Mensch, wir sind am Ende. 4 Themen sind durch. Wow, wir haben noch eine Folge vor der Winterpause und freuen uns darauf, nächste Woche euch nochmal wieder zu hören. Und die goldenen letzten Worte bleiben bei Marc Thaddäus. White Boy süß.
Bleibt nicht baumwollweiß, nicht cremeweiß, nicht Cloud-Dancer-weiß. Bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.